Hey, hier ist die Sascha. Bevor es gleich losgeht, habe ich eine wichtige Ankündigung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft nur sehr kurzfristig oder man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich maximal 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag. Und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen. Denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilos loszuwerden. Und hier kommt das Wichtigste. Bis zum 8. Dezember gibt es einen Frühbucherrabatt. Alle, die sich bis dahin anmelden, bekommen einen Spezialpreis. Aber Achtung, Achtung, diese Aktion gilt nur bis 8. Dezember Mitternacht. Verpass also deine Chance nicht, reservier dir gleich deinen Platz und spar auch noch dabei. Also wie wär's? Meld dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Nochmal, der Link ist faustformel, wie die Faust und die Formel.com/SOS.
Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Heute haben wir wieder mal eine Fragenfolge für euch. Und zwar habe ich mir das gedacht, ich mache die Fragen, die vielleicht auf mich zukommen aus der Weizen-, Milch- und Gemüsefolge. Da war gar nicht so viel. Ich habe es schon mal ganz gut erklärt. Aber die Belinda hat eine Frage. Und zwar, man hört ja immer wieder, dass Kohlenhydrate und somit auch die Weizenprodukte nicht zu heiß gebacken werden dürfen. Bei über 200 Grad entstehen krebserregende Stoffe. Jetzt ist es aber so, dass so ziemlich jedes Brotrezept mit einer Backtemperatur von über 200 Grad angegeben ist. Und so ein Steinpizzaofen ist doch sicher auch viel heißer. Wenn ich selber backe, gehe ich sicherheitshalber auf 180 Grad und verlängere die Backzeit. Aber wenn ich mit den Kindern beim Italiener bin und deren Pizza kommt, dann mit dem typischen schwarzen, verkohlten Flecken, habe ich meine Zweifel. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Mache ich gerne, Belinda. Also, grundsätzlich hast du absolut recht. Wenn Kohlenhydrate hoch erhitzt werden und eben so gebräunt werden oder sogar verkohlen, entstehen krebserregende Stoffe. Acrylamid ist zum Beispiel das Wichtigste und es ist potenziell krebserregend. In Tierstudien ist es nachgewiesen, bei Menschen vermutet man den Zusammenhang einfach. Und grob gesagt sind es immer, wenn Lebensmittel sehr hoch erhitzt werden, wenn Röststoffe entstehen, diese Krusten, die so gut schmecken, dann ist es eigentlich fast immer ein Problem. Also wir sollten mit unseren Lebensmitteln ein bisschen sachter umgehen, das gilt auch für das Brot. Jetzt ist es aber grundsätzlich so, Belinda, wenn du dein Brot backst, die 200 Grad entstehen nicht im Brot drinnen, weil im Brot ist ja noch Flüssigkeit, also ja Wasser. Das heißt, es kriegt gar keine so hohe Hitze. Ich vermute mal, dass es vielleicht, ich weiß gar nicht, auf 160 Grad gehen wird, wenn überhaupt, aber es ist nur eine Vermutung. Warum es hier immer nur geht, ist die Kruste. Ja, und die Dunkelheit der Kruste. Man kennt es, dieses, ich habe auch Brot schon selber gebacken und dann macht man das, dass diese Spitzen so ganz dunkelbraun sind. Das schmeckt einfach extrem gut. Aber es ist nicht das Gesündeste, das stimmt schon. Ganz wichtig für die Leute, die jetzt alle Panik kriegen vor dunkelbraunem Brot in der Bäckerei, Weizen, also helles Getreide, es gibt helles und dunkles Getreide, Roggen ist zum Beispiel sehr dunkel. Und das heißt also nicht, dass jetzt ein dunkelbraunes Brot automatisch krebserregende Stoffe in der Kruste hat, sondern Roggen ist einfach von Natur aus dunkler als Weizen. Um was es hier geht, ist, ihr kennt es, wenn es diese knusprigen Krusten werden, die so braun, dunkelbraun bis schwarz werden. Ja, dann wird es zum Problem und es ist sicher eine gute Idee, das eigene Brot nicht ganz so heiß werden zu lassen. Bei der Pizza hast du absolut recht, diese dunklen Stellen sind nicht das Gesündeste, aber jetzt wieder so 80-20, hin und wieder darf man alles. Und da bin ich dann immer so, dass ich, ja, hin und wieder mache ich das auch. Aber wenn du jetzt sehr viel Pizza machst zu Hause, du hast einen Pizzastein zu Hause oder einen Pizzaofen und du lässt alles oder ihr grillt oft und alles wird immer sehr knusprig, sehr braun gebraten. Das gleiche gilt für die Eier, wenn ihr sie sehr brutzelt in der Pfanne. Alles, was hoch erhitzt wird und dabei eine Kruste entwickelt, ist nicht ideal für uns. Deswegen wäre es da schon besser, wenn wir das auf einen 80-20-Moment, also hin und wieder darf man alles, reduzieren und im Alltag darauf achten, dass wir das weniger konsumieren. Was uns zum zweiten Teil dieser Frage bringt, und zwar, das ist etwas, was meine Schwester schon ganz lang von mir wissen will. Was ist eigentlich mit Toastbrot? Wenn ich jetzt meine Brotscheibe oder meinen weißen Toast, mein Toastbrot toaste, ist es gut, ist es schlecht, ist es neutral? Mache ich was besser, mache ich was schlechter? Und es passt hier ganz gut dazu, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme das mit rein. Also, wenn man eine Scheibe Brot toastet, wird die Brotscheibe dadurch grundsätzlich ein bisschen leichter verdaulich. Das heißt, es ist für Leute, die vielleicht empfindlicher reagieren und eher Probleme kriegen mit Brot, kann es sein, dass sie es ein bisschen besser vertragen. Gleichzeitig, alles, was erhitzt wird, kann auch gewisse empfindliche Nährstoffe können zerstört werden. Es hilft nicht, das nochmal zu erhitzen. Ein paar Nährstoffe, zum Beispiel bei Vitamin E, habe ich gefunden, kann es ein bisschen zerstört werden. Ich glaube nicht, dass es eine große Menge ausmacht. Aber alles, haben wir gesagt, wenn Brot hoch erhitzt wird, Kohlenhydrate, wenn Krusten entstehen, dann ist es auch nicht ideal. Und deswegen ist es so, dass man Toastbrot, also nur goldgelb, rösten sollte, aber nicht braun oder sogar schwarz. Wenn euch das passiert und da ist was braun, dunkelbraunes und schwarzes, dann heißt nicht, dass die ganze Scheibe Brot zerstört ist oder vergiftet ist. Schneidet den Teil weg und esst den anderen Teil. Und wie gesagt, hin und wieder darf man alles, aber wenn ihr oft Toastbrot esst, und ich tue es auch gerne, dann schaut, dass ihr eher auf der helleren Seite bleibt und dass es gerade knusprig ist, aber eben nicht dunkelbraun oder sogar schwarz. Was ganz spannend ist, was ich zu dem Thema auch gefunden habe, ist, da hat man eine Untersuchung gemacht, ich glaube von 2008, da hat man Brot genommen und das hat man entweder frisch oder man hat es eingefroren und wieder aufgetaut. Oder man hat es getoastet oder man hat eins hat man eingefroren, aufgetaut und dann getoastet und hat geschaut, wirkt sich das anders auf den Blutzucker aus. Und es ist wirklich so, dass das frische Brot den Blutzucker stärker anstiegen ließ als ein getoastetes Brot oder ein eingefrorenes und aufgetautes Brot. Und am schwächsten war es das eingefrorene, aufgetaute und dann getoastete Brot. Und ich vermute mal, das ist eine reine Theorie, dass es mit irgendwelchen resistenten Stärken zu tun hat. Aber das heißt, das wäre euer kleines Argument pro Toast. Oder auch, das ist so ein Alltagstrick, den ich habe. Also oft, oder wenn ich wegfahre übers Wochenende, da steht noch, ich habe noch einen halben Becken Brot liegen, dann schneide ich den in Scheiben und friere das so ein. Weil auch im gefrorenen Zustand kann ich da so ein, zwei Scheiben davon wegbrechen. Das geht relativ einfach. Und die kommen dann direkt so, wie sie sind, in den Toaster. Und dann habe ich eben leicht getoastetes, aber vor allem aufgetautes Brot. Das fühlt sich für mich frisch an und es ist mir kein Brot schlecht geworden, wenn ich wegfahre. Also das ist ein Trick für Menschen, denen oft Brot übrig bleibt oder die sagen, wir schaffen es einfach nicht, den ganzen Wecken in der Zeit aufzuessen, bevor das Ding hart wird. Das ist ein sehr guter Trick dafür und wie gesagt, es gibt ein Argument dafür, weil es reduziert die Auswirkungen auf den Blutzucker. Wir wechseln total das Thema. Und zwar sind wir jetzt bei, eine Frage auf YouTube war von Sarah Kocht und Backt. Wenn ich verliebt bin, kann ich oft wochenlang nichts essen, beziehungsweise nur sehr wenig essen. Es ist, als ob sich mein Magen zusammenschnürt. Dasselbe gilt für Probleme. Was kann man hier machen? Also, was du beschreibst, ist eine Stressreaktion. Und Stress ist für den Körper, wir sind noch sehr, manchmal sehr primitiv gebaute Menschen. Wir sind noch für die Steinzeit gebaut, sehr vereinfacht ausgedrückt. Und Stress in der Steinzeit war weniger Liebeskummer oder Geldsorgen als eher Flucht oder Kampf. Also müssen wir vor Raubtieren, mein Beispiel ist immer der Säbelzahntiger, müssen wir vor einem Säbelzahntiger davonrennen, müssen wir mit ihm kämpfen und werden wir es überleben. Und so kann man sich unsere Stressreaktion vorstellen. Das heißt, unsere Stressreaktion ist gebaut für lebensbedrohlichen Stress, der kurz dauert. Ich renne jetzt weg oder ich prügel mich mit diesem Säbelzahntiger und dann bin ich entweder tot oder ich habe es überlebt, aber auf jeden Fall ist es vorbei. Das dauert kurz und ganz extrem. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, was du in einer Stresssituation brauchst, dann ist es alle Energie, die dein Körper zur Verfügung hat. Aber, und man würde meinen, ja, da müssen wir ganz viel aus der Verdauung rausholen, aber die Verdauung selber verbraucht auch sehr viel Energie. Und es dauert zu lange, bis die Nährstoffe, die sich gerade in unserem Darm befinden, dann endlich dort zur Verfügung sind, wo wir sie brauchen, um eben in den Muskeln, damit wir mit diesem Säbelzahntiger kämpfen können oder vor ihm davonrennen können. Und deswegen ist ein Teil der akuten Stressreaktion, die Verdauung zu stoppen. und sogar das Blut abzuziehen. Also wir durchbluten dann eher unsere Oberarme und Oberschenkel, rennen und kämpfen. Und die Versorgung im Bauchraum wird ein bisschen gedrosselt. Ja, und das ist eben das ist die logische Reaktion, wenn du von einem Säbelzahntiger davon rennen willst. Aber das heißt auch, dass manche Menschen, die eben auf dieses, mein Magen ist gerade zugeschnürt, im wahrsten Sinne des Wortes, der ist auch gar nicht so gut versorgt, es wird auch nicht so viele Verdauungssäfte produziert. Wenn du empfindlich auf diese Signale deines Körpers bist, dann bist du in einer Stressreaktion, hast du keinen Hunger. Und das haben einige, bei anderen, wenn der Stress dann länger andauert, kippt es bei manchen und bei sehr vielen Leuten in mehr Lust auf Süßigkeiten und fette Sachen, weil der Körper dann versucht, an schnelle Energie zu kommen. Aber eben, es gibt die Menschen, die bei großem Stress einfach dann nichts mehr essen können. Und du hast ja geschrieben auch, es ist Liebeskummer und Probleme, das ist auch Stress. Und das, was ein bisschen schade ist, dein Körper kann nicht unterscheiden zwischen irgendwelchen Stressproblemen, ja, Liebeskummer oder einem Säbelzahntiger. Er behandelt alles genau gleich und er bereitet sich auf Rennen und Kämpfen vor und stoppt deine Verdauung. So, was machen wir jetzt? Ich sage jetzt vereinfacht ausgedrückt, natürlich gibt es da viele psychologische Erklärungen und da können sich dann Psychologinnen, die da vielleicht Profi auf dem Gebiet sind, zu diesem Thema melden. Vereinfacht ausgedrückt, aus meiner Ernährungssicht haben wir eine Stressreaktion und wir versuchen jetzt dem Körper irgendwie über die Ernährung, weil das ist mein Gebiet, den Stress zu nehmen und ihn besser zu versorgen. Wir müssen jedes Mal, wenn du isst, in der Denksteinzeit, ich habe genug Zeit zu essen, dann ist wahrscheinlich gerade kein Säbelzahntiger hinter dir her. Das heißt, der Säbelzahntiger stoppt deine Verdauung, aber wenn Essen kommt, ist es ein bisschen ein Sicherheitssignal für den Körper. Und gerade, ich weiß es nicht, ob deine, doch, Sarah Kochen backt, ich vermute mal, du bist eine Frau. Wenn eine Frau reagiert nochmal empfindlicher als ein Mann auf Nahrungsunsicherheit. Ja, unser Körper reagiert auf Nahrungsunsicherheit nochmal mit mehr Stresshormonen. Also wir fahren jetzt wieder die Stressreaktion rauf. Das heißt, je mehr wir ihm diese Sicherheit geben können, dass er genug zum Essen ist und dass der Körper auch versorgt wird mit Nährstoffen, sodass es nicht noch dieser zusätzliche Stress dazukommt von Achtung, wir verhungern leider gerade, umso eher wird dich das dabei unterstützen. Ja, das löst jetzt noch nicht den Liebeskummer, leider. Aber ich würde versuchen, möglichst pünktlich und zu sehr fixen Zeiten Mahlzeiten einzunehmen. Und da kommt jetzt leider der ein bisschen unangenehme Teil, du musst dich ein bisschen zwingen. Und du musst jetzt nicht viel essen, aber du musst schauen, dass du ein paar Bissen schaffst. Weil das Signal, ihr wisst, mir geht es immer um Signale im Körper, das Signal, das du jetzt dem Körper schickst, dass es was zum Essen gibt, idealerweise irgendwas mit Eiweiß wäre hier ganz gut, das allein hilft dir jetzt schon, das Signal, den Körper ein bisschen runterzuholen und zu sagen, es ist alles gut, wir sind in Sicherheit, wir können essen. Und vielleicht kennt ihr den Spruch, der Hunger kommt beim Essen. In diesen Situationen kann das stimmen. Ja, und du musst dich jetzt leider ein bisschen zwingen und sagen, okay, wie viel geht, was schaffe ich jetzt? Und wenn es nicht viel ist, egal wie wenig es ist, probier es und schau, dass es pünktlich ist. Weil ich weiß, das sind leider diese Menschen, wir haben dann eh noch mehr von denen heute in diesen Fragen, ich habe jetzt keinen Hunger, ich kann jetzt nichts essen. Ja, ich weiß, setz dich trotzdem hin, atme tief durch, komm zur Ruhe und iss trotzdem ein oder zwei oder drei Bissen. Natürlich sollst du nicht essen, bis es dir raufkommt, sondern aber versuch, was geht und was deinem Körper ein Signal ist. Je pünktlicher und je fixer die Essenszeiten sind, umso besser ist es für dich. Und wenn du nicht viel auf einmal essen kannst, musst du eben dann öfters essen. Ja, weil eben Stress blockiert deinen Hunger. Aber Hunger bedeutet Nahrungsmangel. Also da kommen dann mittelfristig relativ schnelle Nährstoffmängel zusammen. Und Nährstoffmängel, Nahrungsunsicherheit erhöht Stress, vor allem im Frauenkörper. Und mehr Stress macht bei dir was? Stoppt den Hunger. Und da sind wir dann in diesem Teufelskreis, aus dem man schwer rauskommt. Und deswegen müssen wir den durchbrechen und dem Körper ein Signal setzen. Und es war jetzt natürlich die sehr vereinfachte Seite nur von der Ernährungsseite her. Natürlich könnte man sich dann auch mal mit professioneller Hilfe anschauen, wie gehst du mit Stress um? Woher kommt das alles? Ich meine, wir wissen, es ist Liebeskummer, aber vielleicht kannst du Unterstützung dir holen, wie du mit diesem Kummer und dem Trauma vielleicht umgehst. Da gibt es Expertinnen, zu denen ich nicht gehöre. Ich kümmere mich nur ums Essen. Wir machen weiter und es ein bisschen bleiben in der Stress, auf der Stressseite. Und zwar Evelyn Straube 99 auf YouTube hat mir geschrieben, selbst wenn ich ein eiweißreiches Frühstück zu mir nehme, habe ich dann den ganzen Tag Hunger, lasse ich das Frühstück aus und esse erst zu Mittag, habe ich keinen Heißhunger und fühle mich wohl dabei. Und sie meint, ich denke, das mit dem Frühstücken funktioniert nicht für alle gut. Also, natürlich ist es so, Essen ist wie alles andere im Leben individuell verschieden. Trotzdem gibt es grundsätzlich ein paar Prinzipien, die stimmen. Ja? Und was ich sage jetzt gar nicht, dass es für die Evelyn so ist, aber was ich sehr, sehr oft erlebe, weil sehr viele Menschen bei mir sind und sagen, ich bin keine Frühstückerin, ich kann in der Früh gar nichts essen. Ich esse eh erst zum Mittag und ich wundere mich, warum ich so dick bin, weil eigentlich müsste ich viel dünner sein. Und da ist der Zusammenhang zwischen nicht frühstücken und zu viel wiegen leider relativ groß. Also, warum ihr euch wohler fühlt, wenn ihr nicht frühstückt und oft sogar müder werdet, wenn ihr frühstückt, liegt an Folgendem. Wenn ihr in der Früh aufsteht, auf Englisch heißt das Frühstück Breakfast. Break, also Break von Brechen und Fasten, das Fastenbrechen. Weil ihr habt ja wahrscheinlich seit 12 Stunden nichts gegessen, im Normalfall 10 bis 12 Stunden. Und jetzt würden wir dem Körper Energie zuführen. Die Energie, die wir jetzt essen, steht dem Körper nicht gleich, aber innerhalb von 1 bis 2 Stunden zur Verfügung. Ja, aber es ist auch ein Signal an den Körper, wieder die Sicherheit, wieder kein Stress, alles ist gut, wir werden heute nicht verhungern. Und dadurch fahrt er mit der Stressreaktion nicht so hoch auf. Wenn ihr jemand seid, der genug Energie hat, in der Früh völlig ohne irgendwas zu essen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ihr eure Energie im Moment mit dem falschen System macht. Also, wir haben ja jetzt nichts gegessen seit 10 oder 12 Stunden und jetzt müssen wir uns bewegen und reden und denken. Und unser Gehirn kann kein Fett verbrennen. Also die anderen Zellen könnten jetzt auf die Fettverbrennung umschalten, aber nicht das Gehirn. Das Gehirn bräuchte dafür Ketone, die muss die Leber herstellen. Und diese Umschalten, das funktioniert nicht gleich so automatisch und hundertprozentig. Das heißt, der Körper braucht eine Versorgung mit Blutzucker. Aber nachdem wir nichts gegessen haben, und in der Leber haben wir einen relativ kleinen Speicher, der vielleicht nach 10, 12 Stunden auch schon eher weniger wird, muss der Körper jetzt irgendwie Zucker basteln. Fett können wir nicht nehmen. Und das Einzige, woraus wir Zucker machen können, ist Eiweißproteine. Das ist die sogenannte Gluconeogenese. Die findet in der Leber statt. Gerne aus irgendwelchen Eiweißen, die wir gerade nicht brauchen. Muskeln zum Beispiel, wenn wir sie gerade nicht verwenden. Aber für diese Gluconeogenese brauchen wir die Stressreaktion. Das heißt, wir fahren die Stressreaktion rauf, um Zucker zu basteln, um unser Gehirn zu versorgen, damit es läuft. Jetzt fühlt sich manchmal natürlich Stressreaktion, so ein bisschen Adrenalin, ja, wir kennen es alle, fühlt sich ganz gut an und man ist eben relativ fokussiert. Man läuft ja an der Stressreaktion. Ja. Stressreaktion sehr fokussiert, Flucht oder Kampf, Säbelzahntiger, wo ist er? Und in Wahrheit ist es nur kein Frühstück, weil der Körper kann schon wieder nicht unterscheiden, weil er hat nur eine Stressreaktion. Und ich vergleiche das immer und sage, das ist so ein bisschen, als würdet ihr auf der Autobahn Vollgas im ersten Gang fahren. Und ich weiß nicht, wie viele über Automotoren wisst, aber der erste Gang ist nicht für die Autobahn. Der erste Gang ist dafür da, die Kiste in Bewegung zu bringen und das erste Mal Schwung in die Sache zu bringen. Und dann kann man raufschalten und wie viele Gänge deine Karre auch hat, 4, 5 oder 6. Die oberen Gänge sind für die Autobahn. Und du machst das Auto ganz schnell kaputt, wenn du im ersten Gang Vollgas auf der Autobahn fährst und nie schaltest. Und so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt oder nicht, aber ein bisschen so ist es auch mit, wenn ihr mit der Stressreaktion euren Tag bewältigt. Dafür ist die Stressreaktion nicht gemacht. Die ist für Flucht oder Kampf, die ist für Säbelzahntiger, die ist für Notfälle, aber die ist nicht für, ich stehe in der Früh auf und wollte nicht frühstücken. Und das heißt, ihr macht jetzt Energie über dieses andere System und nicht mit dem, wie es der Körper normalerweise einfach im Alltag bewältigen würde. So, und jetzt esst ihr etwas. Und wenn wir was essen, wir haben vorher schon gesagt, Essen gibt Sicherheit. Und vor allem, wenn wir Kohlenhydrate auch essen, dann wird unser Cortisol, unsere Stressreaktion runtergefahren. Ja, aber ihr habt keine andere, ich sage jetzt mal normale Energie. Das heißt, ihr seid jetzt plötzlich ohne Stressreaktion total müde. Und das ist die Erklärung, wo wir sagen, mir geht es so viel besser ohne Frühstück. Ich vertrage Frühstück einfach nicht. Mir geht es besser ohne. Ich esse erst zu Mittag. Ja, Vollgas im ersten Gang, das falsche System. Und wenn es für dich funktioniert, ist es wunderbar. Sehr, sehr oft ist es aber so, dass der Körper diesen Stress und diesen Mangel irgendwann aufholen will. Und wenn ihr dann die Nährstoffe nicht unterbringt zum restlichen Tag, ist es sehr oft so, dass dann viele anfangen eben, die werden am Abend nicht satt und fangen dann an, so herumzusuchen, noch Süßigkeiten zu essen und da eben noch später am Abend was zu essen. Oder es kommt Bauchfett dazu. Oder sind die Menschen, die sagen, oh, ich verstehe es überhaupt nicht, ich bin immer so müde, ich kann mich kaum zu Sport aufraffen. Und es ist einfach, ja, ihr verwendet das falsche System für eure Energie und gebt dem Körper vielleicht zu wenig, dass er echte Energie produzieren kann. Ja? Was machen wir, wenn das jetzt so ist? Übrigens, Frühstück auslassen, dieses ganze Intervallfasterei funktioniert für Männer oft viel besser als für Frauen. Ja, und deswegen funktioniert es oft für Männer und dann sind die große Fans, dann wird es verbreitet, wie super das ist und niemand darf mehr frühstücken. Wenn du einen weiblichen Körper hast, hinterfrage das mal und probiere es für dich aus, weil ich finde, es funktioniert nicht besonders gut für Frauen und ich kenne wenig Frauen, für die das wirklich funktioniert. Es ist individuell verschieden, wir sind verschieden als Menschen. Das sind die grundsätzlichen Prinzipien, die ich hier erkläre. Okay, also jetzt bist du jemand, der läuft auf Stressreaktion bis Mittag. Und wenn du jetzt was isst, dann wirst du müde und das willst du jetzt auch nicht. Also wie kommst du aus diesem Teufelskreis raus? Wir fangen wieder damit an, dass wir dem Körper ganz kleine Signale geben. Und weil Kohlenhydrate die Stressreaktion relativ schnell runterfahren, fangen wir jetzt an mit einer kleinen Kleinigkeit Eiweiß. Und dann probier mal, dass du eben das langsam steigerst, sodass du langsam eben anfängst, dass der Körper in der Früh das Signal kriegt, dass er was zum Essen kriegt und nicht gleich seine Stressreaktion so rauffahren muss und dass er anfängt, so die Energie zu produzieren. Bisschen vereinfacht erklärt, aber ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Was uns zur nächsten Frage bringt, die Bernadette auf Spotify hat mich gefragt. Ich versuche gerade, das Frühstück einzuführen. Ich muss sehr zeitig außer Haus und schaffe es nicht, innerhalb von 60 Minuten zu frühstücken. Hat das Frühstück nach einer gewissen Wachphase, unter Anführungszeichen, sagt sie, also circa 2 Stunden nach dem Aufstehen, sie fährt recht lange mit dem Auto in die Arbeit, trotzdem noch einen Effekt? Liebe Grüße, Bernadette. Also, etwas ist immer besser als nichts in der Ernährung. Das ist nicht so, dass es schwarz-weiß ist, danach hilft es eh nichts mehr. Ja? Askin, hast du gesagt, du isst ungefähr 2 Stunden nach dem Aufstehen. Das Frühstücksfenster, unter Anführungszeichen, das man so annimmt als gut, ist circa 2 Stunden nach dem Aufstehen. Ja, wäre es vielleicht für deine Energie ein bisschen besser, ein bisschen früher? Kann sein, dass es keinen großen Unterschied macht, müsstest du ausprobieren, aber du bist in einem sehr guten Fenster noch immer drinnen. Wenn du merkst, es macht echt einen Unterschied für dich, dann könntest du dir überlegen, dass du vielleicht während der Autofahrt zum Beispiel eine kleine Handvoll Nüsse isst. Das geht beim Autofahren, da passiert nicht viel und es kannst im Auto liegen haben, da muss man nichts vorbereiten, es wird nicht schlecht oder muss nicht gekühlt werden. Und du gibst dem Körper wieder dieses klitzekleine Signal in der Früh, dass Nahrung kommt und vor allem wieder das bisschen Eiweiß enthalten. Ja, deswegen probier das aus. Ich finde es total okay, dein 2-Stunden-Fenster. Aber weil es einfach so ist, dass sonst die Stressreaktion beginnt, relativ stark hochzufahren. Und diesen Anstieg wollen wir in der Früh ein bisschen vermeiden, dass es nicht zu hoch wird. Und weil das einfach für euren ganzen Tagesmodus besser wäre. Aber probier es aus. 2 Stunden finde ich okay, aber vielleicht die kleine Handvoll Nüsse beim Autofahren schon als Zusatz, um dann zu schauen, ob es einen Unterschied macht. Wenn es einen Unterschied macht, merkst du das nach ein paar Tagen in deinem Wohlbefinden und deiner Energie oder wie viel Lust auf Süßes du später bekommst. Und jetzt habe ich eine Frage, und zwar, das kriege ich hin und wieder. Das stellen leider nicht sehr viele, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Wir bleiben ungefähr in der gleichen Schiene. Es geht schon wieder ein bisschen vielleicht um Stress. Und es ist die Ludmilla Bayer 6983, sagt, bitte mal ein paar Tipps für gesund zunehmen. Und ich weiß, es wird immer so belächelt, weil abnehmen ist so schwierig und du hast so ein Glück, du kannst ja essen, was du willst, weil scheinbar der gesunde Körper, Hauptsache er ist dünn und das stimmt einfach nicht. Und ich finde, wir brauchen auch ein bisschen mehr Empathie für Menschen mit Untergewicht, weil es ist oft sehr, sehr schwierig und es ist meiner Meinung nach viel schwieriger, gezielt zuzunehmen, wenn man untergewichtig ist, als abzunehmen. Das muss einmal klar gesagt werden, das ist nicht einfach. Da gibt's immer diesen Mythos vom besseren Stoffwechsel. Ja, du verbrennst einfach viel mehr als andere Leute. Und das stimmt nicht. Ja, die haben nicht Wunderzellen, wo die Zelle mehr braucht als die Muskelzelle von anderen Leuten. Sondern es gibt ganz einfache Ursachen. Auch hier ist natürlich die Thermodynamik, ja, funktioniert überall, auch bei Menschen. Und das heißt schon, es ist immer eine Frage von Kalorien. Jetzt ist es so, dass manche Leute, die sehr dünn sind, die haben schon mehr spontane Bewegungen. Dieses NERT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, ich sage immer vereinfacht zappeln. Das heißt, die sind einfach in ihrem Grundtonus zappeliger als andere Leute. Und das verbrennt relativ viele Kalorien, nämlich bis zu 1000 am Tag zusätzlich. Ja, und wenn du das bist, kannst du es nicht ändern, weil dann bist du ein zappeliger Mensch, der mehr Kalorien verbraucht. Oder du hast einfach mehr Muskeln, weil du sehr viel Sport machst. Ja? Das meiste, was ich sehe, und das ist einfach immer so, alle Menschen, die untergewichtig sind, essen zu wenig im Vergleich zu dem, was ihr Körper braucht. Egal, ob du dich nicht bewegst und ganz dünn bist und einfach keinen Hunger hast oder ob du ein sehr zappeliger Mensch bist und gute Portionen isst, im Vergleich zu dem, was dein Körper braucht, isst du schlicht zu wenig. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das jetzt für Menschen, die keinen Hunger haben, sie dazu zu bringen, dass sie mehr essen? Ja? was hier ganz wichtig ist, da hat es immer geheißen, ja, essen Sie halt, Sie dürfen halt mehr Süßigkeit und Chips essen. Menschen, die untergewichtig oder an der Grenze zu untergewichtig sind, und ich nehme jetzt ganz klar alles, was krankhaft ist, raus. Ja? Ich bin ganz wichtig, wenn es einen Grund gibt, eine Erkrankung gibt, warum ihr untergewichtig seid, bitte, dieser Podcast ist nicht für euch. Bitte sucht euch professionelle Hilfe. Es geht hier um, ich bin immer ein bisschen zu dünn, ich hätte gern 5 Kilo mehr. Ich bin immer an der Grenze, ich habe immer einen BMI von 18, 18,5 und ich hätte halt gern 20. Ja? Also einfach von Natur aus schlanke Menschen, die gesund sind, egal was sie irgendwie tun, sie schaffen es irgendwie nicht, mehr Kilo auf ihre Rippen zu bringen. Und was ihnen früher gesagt wurde, ist, essen halt mehr Ungesundes, ja, Fett und Süßigkeiten und Chips und so. Und was meiner Erfahrung nach, das funktioniert bei denen nicht. Die nehmen nicht mit Zucker und Fett zu. Die wollen ja auch nicht fetter werden. Ja. Zunehmen, gesundes Zunehmen ist ja Muskelmasse. Das heißt, wir müssen ja Muskeln zunehmen, und wer mir schon ein bisschen zugehört hat, weiß, Muskeln baut man aus Eiweiß. Also wir sind schon wieder bei meinem Lieblingsthema, mehr Eiweiß. Das heißt, wir brauchen vor allem gute Nahrungsmittel. Ja, wir brauchen nicht leere Kalorien, Fett und Zucker, sondern wir brauchen etwas, mit dem man einen gesunden Körper baut. Und das ist natürlich, die erste Grundlage ist Eiweiß, aber Mineralien, alle diese Dinge, Kalzium, alles, was man braucht, um eben gesunde Körpermasse zu basteln. Jetzt haben wir das Problem, dass ihr für das, was ihr verbrennt, einfach zu wenig esst. Es ist auch manches, es gibt natürlich auch noch andere Ursachen, nicht nur Zappeln, zum Beispiel Menschen, die sehr gestresst sind. Ja, es gibt psychologische Ursachen, warum einfach dein Sättigungsgefühl sehr früh reinkickt und du einfach wie einen zugeschnürten Magen, so wie vorher, ich habe ihren Namen vergessen, hattest und nicht essen kannst. Und wir machen etwas sehr, sehr Ähnliches. Ja, wir versuchen jetzt, öfter und sehr pünktlich zu essen, um den Körper daran zu gewöhnen, dass es Zeiten gibt, da wird Nahrung aufgenommen. Und jetzt haben wir so, im Grunde ist es wieder ein gestörtes Sättigungsgefühl, weil dein Körper wird es ja brauchen, aber deine Sättigung kommt zu früh. Und ich sage immer, bei Übergewichtigen, die haben ein gestörtes Sättigungsgefühl, die spüren es nicht, das spüren sie zu wenig, ihre Sättigung. Und die Untergewichtigen oder die ein bisschen zunehmen wollen, die spüren oft ihren Hunger nicht. Ja, sie sind auch oft zu früh satt, aber auch die ignorieren die Signale ihres Körpers sehr oft. Und jetzt ist die große Frage, woran das bei dir liegt. Ja? Lässt du Mahlzeiten aus? Ich kann jetzt nichts essen, ich habe keinen Hunger. Oder du vergisst zu essen. Viele Menschen vergessen zu essen, die sind so beschäftigt mit was anderem. Und plötzlich ist es so wie, ah ja, stimmt, 8 Stunden später, ganz seit dem Frühstück habe ich nichts mehr gegessen. Ja? Oder es ist in der Früh, sie haben zu großen Stress, deswegen gehen sie ohne Frühstück im Haus, ist sich nicht ausgegangen. Und dann geht sich gar nichts aus, dann trinke ich mal schnell einen Kaffee und um 3 am Nachmittag, Mensch, ich habe ja heute noch gar nichts gegessen. Und also es hängt jetzt sehr davon ab, individuell, ob das für dich ein Thema ist. Vielleicht ist das gar nicht ein Thema, du isst regelmäßig. Aber das Wichtigste ist einmal, das Erste für mich, was ich schauen würde, ist, dass wir wieder relativ einen Rhythmus reinbringen, regelmäßig essen, fixe Essenszeiten, weil dein Körper sich dann daran gewöhnt und sagt, ah, 12 Uhr, es gibt jetzt was zum Essen. Und dann müssen wir schauen, dass du Nährstoffe in dich reinkriegst, bevor dein Sättigungsgefühl uns den Strich durch die Rechnung macht. Also da müssen wir schauen, dass wir eben nicht mit Volumen und großen Salaten reingehen, die jetzt relativ wenig Power für deine Muskeln liefern, sondern eher jetzt, du gehst jetzt rein mit dem Eiweiß. Natürlich, Eiweiß ist auch sättigend, ja. Also da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Trotzdem müssen wir schauen, wie wir die Nährstoffe in dich reinbringen. Und da sind natürlich hochkalorische Sachen, Nussmus, Nüsse, auch fettes Fleisch ganz gern, überhaupt kein Problem, weil auch die gesunden Fette für dich gut sind. Du brauchst ja schon auch Fette. Wir müssen nur vor allem auch Eiweiß nicht reinbringen und genug alle anderen Nährstoffe wie immer. Und wer sich jetzt denkt, die sagt eigentlich schon das Gleiche wie immer, hat das schon richtig erkannt. Das Überraschende ist, für gesund zunehmen gelten exakt die gleichen Regeln wie für gesund abnehmen. Und ich habe da, es ist nur anekdotisch natürlich, aber ich habe viele, viele Beispiele. Ein konkretes Beispiel, daran habe ich mich erinnert, vor ein paar Jahren war das schon. Da war ein Ehepaar und sie wollte mit der Faustformel abnehmen. Und er war immer schon sehr, sehr schlank und hat gesagt, egal was ich esse, egal was ich tue, ich nehme einfach nicht zu. Ich war halt immer ein bisschen an der Grenze zu wirklich untergewichtig. Und um seine Partnerin zu unterstützen, weil es eh egal ist, was er isst, er nimmt weder zu noch ab, hat er einfach die Faustformel mitgemacht, die ja in seinem Kopf ein Diätessen war. Und war dann relativ erstaunt und hat mir eine ganz liebe E-Mail geschickt und gesagt, das ist ihm überhaupt noch nie passiert. Er hat plötzlich 5 Kilo mehr. Er hat früher, egal was er gemacht hat, er konnte nicht zunehmen. Und jetzt hat er quasi unter Anführungszeichen, die ich hier mache, Diätessen, also die Faustformel gegessen und jetzt hat er zugenommen. Und das ist uns öfters schon passiert in Familien, wo es zu schlanke und ein bisschen zu dicke Menschen gab. meine Theorie dahinter ist, das ist ja auch das, wir versuchen den Körper ins Gleichgewicht zu bringen. Der hat ja einen Setpoint, der will ja gesundes Normalgewicht, ist ja auch, es gibt ja auch zu wenig Gewicht. Und der Körper versucht dorthin zu gehen und wenn man ihm das gibt, was er braucht, dann versucht er das eben auch und deswegen oft ist es einfach ein bisschen mehr Essen. Jetzt ist die Frage natürlich, welche anderen Gründe könnte es geben, warum du einfach keinen Hunger hast? Da gibt es natürlich Schlaf und Stress. Es gibt eben Leute, die nicht essen bei Stress oder eben sehr viel essen bei Stress. Es gibt zwei Kategorien. Die Psyche sind ganz andere, sehr wichtige Faktoren. Auch da kann man sich professionelle Hilfe holen. Ich wollte es nur mal von der Seite her angehen, was man mit dem Essen machen kann. Und dann möchte ich noch gleich die Beatrice channeln, die sagen würde, ganz wichtig ist, du brauchst Muskeltraining, weil Muskeln aufbauen, und wir wollen ja knackiges, straffes Gewebe aufbauen, Muskeln baut man nur auf, wenn Muskeln davor trainiert worden sind. Ja, also wir müssen nicht nur genug essen, sondern du musst jetzt auch mehr Krafttraining machen. Und es ist ein bisschen so ein Widerspruch, wo die Leute sagen, ich muss jetzt Kalorien verbrennen, ich bin eh schon so dünn. Ja, nein, du musst ein Krafttraining machen und dann direkt nach dem Training, wie immer, danach ordentlich essen, Kohlenhydrate und Eiweiß, um dann das Eiweiß in die Muskeln zu schleusen und eben den Muskelaufbau zu unterstützen. Wenn ihr wissen wollt, wie man das eben macht mit dem Frühstück, mit der Häufigkeit der Mahlzeiten, wie man diesen Stress reduziert und sogar, wenn ihr zunehmen wollt, kann ich euch mein Programm Faustformel 3S, drei Schritte zum Wohlfühlgewicht, ans Herz legen. Ich empfehle es nie direkt zum Zunehmen, aber ich habe schon ein oder zwei Leuten gesagt, ich sage, wenn es dir egal ist, dass ich in jedem zweiten Satz über Abnehmen rede, die Prinzipien der Ernährung sind genau die gleichen und die erklären wir in dem Kurs. Aber die meisten von euch würden eh gern ihren Heißhunger in den Griff kriegen und vielleicht ein bisschen abnehmen und einen entspannteren Zugang zur gesunden Ernährung zu bekommen. Und dafür ist das Programm da. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir an podcast@faustformel.com. Dann habe ich wieder Ideen für neue Themen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Hey, hier ist nochmal ganz kurz die Sascha, nur zur Erinnerung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft nur sehr kurzfristig oder man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag und sogar da essen wir zwei winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen. Denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilo loszuwerden. Und hier kommt das Wichtigste. Bis zum 8. Dezember gibt es einen Frühbucherrabatt. Alle, die sich bis dahin anmelden, bekommen einen Spezialpreis. Aber Achtung, Achtung, diese Aktion gilt nur bis 8. Dezember Mitternacht. Verpass also deine Chance nicht. Reservier dir jetzt einen Platz und spare auch noch dabei. Also wie wär's? Melde dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Nochmal, der Link ist faustformel wie die Faust und die Formel.com/SOS.